Der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis und herzlich willkommen zur 21. Folge des FTS-Cast und gleichzeitig auch die erste Folge in den Semesterferien. Ich würde ganz gerne das heutige Thema mit zwei Zitaten eröffnen. Ich weiß, die Dolmetscher mögen das immer sehr, wenn der Redner das tut. Das erste von Goethe. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Und das zweite von Ludwig Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Heute spreche ich hier mit Frau Sabine Seubert und Johanna Greenslade über Bilingualismus, wie Sprache unsere Wahrnehmung der Welt beeinflusst und ob wir, indem wir verschiedene Sprachen sprechen, auch verschiedene Persönlichkeiten besitzen. Dieses Thema wurde mehr oder weniger zufällig, vielleicht war es auch bewusst, von Frau Seubert in der 14. Folge des FTS-Casts tangiert. Und eigentlich wollten wir seitdem darüber eine Folge aufnehmen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Frau Seubert hat unter anderem auch hier in Germersheim Konferenzdolmetschen studiert, ist als freiberufliche Dolmetscherin tätig und unterrichtet hier im MAKD im Fach Französisch. Schön, Sie wieder beim FTS-Cast begrüßen zu dürfen, Frau Seubert.
Ja, hallo, wie schön auch wieder hier zu sein.
Und Johanna Greenslade, die ja auch hier im MAKD studiert, auch eine bekannte Stimme hier beim Podcast ist, sich ebenfalls früher im ASTA engagiert hat. Sie ist ein sehr aktives Mitglied beim FTS-Cast und es ist immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, sei es eben im ASTA, beim Podcast oder in der Freitagskonferenz. Hi Johanna.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Und ich freue mich, Sie beide wiederzusehen.
Ja. Wir möchten also heute über unsere Erfahrungen sprechen als Personen von, in, zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen. Ich zum Beispiel wurde in Griechenland geboren, meine gesamte Familie kommt aus Griechenland, bin aber sehr oft in Europa umgezogen und ging immer auf deutsche Schulen. Griechisch und Deutsch sind für mich, so sehe ich das zumindest, quasi gleichwertige Muttersprachen. Dies hat mir in meinem Leben zwar sehr geholfen, andererseits spaltet mich das auch sehr. Bevor wir aber hier tiefer eintauchen, möchte ich das zuerst von unseren Gästen hören. Also, wie seid ihr aufgewachsen? Woher kommen eure Eltern? Habt ihr eurer Meinung nach eine oder mehrere Muttersprachen? Ja, Frau Seubert, beginnen Sie mal.
Also, meine Eltern kommen aus Deutschland, beide. Wir hatten sogar einmal in der Familie ein Familienmitglied, das Ahnenforschung betrieben hat. Und er ist bis ins 17. Jahrhundert zurückgekommen und es waren nur Deutsche. Also Deutscher geht es nicht mehr. Und dass ich dann in Frankreich aufgewachsen bin, das heißt die ganze Schulzeit dort verbracht habe, ist rein dem Beruf und den Zufällen des Lebens meines Vaters geschuldet. Blanker Zufall.
Das war auch bei mir der Grund, warum ich ständig umgezogen bin tatsächlich. Meine Mutter arbeitet im griechischen Generalkonsulat und wir haben eigentlich nie länger als 3 Jahre an einem Ort verbracht. Und genau, meine Geschichte ist quasi so, dass wir waren damals in Berlin und es gab keinen griechischen Kindergarten, es gab nur einen deutschen Kindergarten. Und ja, so habe ich angefangen. So begann quasi meine deutsche Bildung.
Also auch im Kindergartenalter.
Auch im Kindergarten.
War bei mir dann auch so, mein erstes Jahr in Frankreich war mein letztes Kindergartenjahr. Mhm.
Und Johanna, wie war es bei dir?
Also meine Mutter ist deutsch und ich wurde auch in Deutschland geboren und Deutsch ist auf jeden Fall meine Muttersprache. Und mein Vater kommt aus Ghana und in Ghana war ich tatsächlich nur 3 Mal für 2 Wochen im Urlaub. Also ich würde auch total gerne mal für ein paar Monate hin. Genau, und habe natürlich trotzdem viel davon mitbekommen. Aber ja, das Deutsche war natürlich trotzdem auf jeden Fall vorrangig. Und als es gerade um die Vorfahren ging, musste ich auch dran denken, dass der Urgroßvater von meinem Vater Engländer war. Und danach kamen dann aber alle aus Ghana in der Familie und haben auch alle die gleiche Muttersprache. Die Sprache heißt Gar.
Entschuldigung,
wahrscheinlich wollten wir jetzt die gleiche Sprache sprechen. Sprechen Sie die auch?
Nein, genau, also da auch wieder ganz deutlich bei der Sprache, dass eben ja Deutsch auf jeden Fall die dominante Sprache ist, auf jeden Fall meine Muttersprache ist. Gar habe ich leider gar nicht gelernt, hat mein Vater gar nicht mit uns gesprochen, finde ich sehr schade. Er hat aber schon Englisch mit uns gesprochen, aber eben auch nicht immer. Also ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, aber dadurch hat man natürlich trotzdem eine gewisse Verbindung zu der Sprache.
Und wahrscheinlich wird von Ihnen dann eher auch mal Englisch als Muttersprache erwartet, weil Sie Greenslade heißen. Oder?
Genau, also der Name ist natürlich Englisch und ich muss aber auch sagen, also inzwischen kann ich recht gut Englisch, aber so zum Beispiel als Kind eigentlich gar nicht. Also klar wusste ich vielleicht ein paar Wörter mehr als andere Kinder in meinem Alter, aber es war wirklich überhaupt nicht so, dass ich fließend hätte Englisch sprechen können. Mhm.
Wobei mir jetzt auch noch eine andere Frage eigentlich auf der Zunge liegt oder brennt, weil man gerade so viel auch darüber hört. Hatten Sie jemals mit Rassismus zu tun, dass Sie eben auf Ihre Hautfarbe hin angesprochen worden sind? Oder gerade, wir wissen, alle Kinder können grausam sein, von wegen, oh, Negerkind. Das wäre jetzt in dem Zusammenhang auch meine unmittelbare Frage.
Ja, also genau, ich war auch davon ausgegangen, dass es irgendwann auf jeden Fall auf dieses Thema hinauslaufen würde heute.
Tut mir leid, es ist plump, ich weiß. Also.
Nee, gar nicht. Es ist halt einfach offensichtlich und ich hatte mir auch schon ein paar Anekdoten überlegt, die ich später noch erzählen wollte. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, also insgesamt muss ich wirklich sagen, dass ich sehr positive Erfahrungen gemacht habe und das ist wirklich selten ein Thema ist und auch jetzt wirklich nichts, also auch insgesamt, das denke ich, ist bei den allermeisten so, dass dieses aus unterschiedlichen Kulturen kommen jetzt nicht unbedingt was ist, weswegen man irgendwie nachts wach liegt und innerlich zerrissen ist oder worüber man jetzt irgendwie 24/7 nachdenken würde. Aber zudem auch, was Sie gerade gesagt haben, mit den, dass Kinder einfach gemein sein können, ist mir gerade als erstes eingefallen, dass ich im Kindergarten auf jeden Fall auch manchmal als braune AA-Wurst bezeichnet wurde. Also ganz, ganz typisch für Kinder eigentlich. Mhm. Ja, also aber wie gesagt, ich muss sagen, dass ich insgesamt wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, beziehungsweise noch nie irgendwas wirklich Schlimmes erlebt habe.
Schön. Ja, jetzt, wo wir über die Kulturen und Hintergründe jetzt schon mehr sprechen, ich bleib mal bei dir, Johanna. Wie sehr hat dich denn überhaupt diese Kultur und Herkunft gewissermaßen Ghanas persönlich geprägt? Jetzt nicht, wie dich die anderen gesehen haben, aber wie hat das irgendwie deine eigene Wahrnehmung irgendwie verändert? Oder hat das überhaupt keinen Einfluss? Du bist quasi in Deutschland aufgewachsen und fühlst dich deutsch.
Also genau, ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin deutsch, aber natürlich hat das einen Einfluss. Also eben so ein ganz bisschen die Sprache, worüber wir eben schon gesprochen hatten, das Essen, die Kleidung. Also nicht, dass ich jetzt jeden Tag typisches Essen aus Ghana gegessen hätte oder die traditionelle Kleidung getragen hätte, aber eben immer mal wieder und man fühlt sich eben einfach irgendwie damit verbunden oder ich tue das zumindest. Und ich denke auch auf jeden Fall, was die Mentalität angeht, was die Weltanschauung angeht, Erziehung, Religion, also nicht unbedingt, dass das bei mir hundertprozentig davon geprägt ist, aber natürlich zum Teil, also selbst wenn es nur sowas ist, wie dass man Respekt vor älteren Menschen haben sollte oder vielleicht auch einfach eine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben. Das ist, denke ich, was sicherlich davon geprägt ist, dass mein Vater aus Ghana kommt.
Frau Seubert, bei Ihnen, Sie mit der langjährigen deutschen Herkunft, aber in Frankreich aufgewachsen, wie fühlen Sie sich?
Wenn die Franzosen mich fragen, also die Franzosen, wenn die Franzosen, mit denen ich oft arbeite, fragen, jetzt sagen Sie mal, Frau Seubert, sind Sie jetzt eigentlich Deutsche oder Französin? Dann antworte ich den Franzosen immer, vom Pass her bin ich Deutsche, aber vom Herzen Französin. Und das freut die ungemein.
Das kann ich mir vorstellen.
Und ich erkläre das noch mit einer anderen. Das ist meine Lieblingsanekdote, die ich auch schon sehr oft erzählt habe. Ich finde, Mischung tut der Menschheit einfach gut, grundsätzlich. Die schönsten Menschen, die ich gesehen habe, waren in sehr multikulturellen Gesellschaften anzutreffen. Das ist jetzt rein persönlich. Und ich selbst hatte einmal einen mexikanischen Freund. Den habe ich in Deutschland kennengelernt über eine gemeinsame Freundin, die Französin war, mit der ich mich angefreundet hatte. Und die hatte sich irgendwie vorgenommen, mich zu verkuppeln. Und das ist ihr gelungen mit eben besagtem Mexikaner. Das heißt, der Mexikaner hat mich kennengelernt in Deutschland, aber in einem frankophonen Umfeld. Ja, wir wurden auf Französisch einander vorgestellt und haben uns zunächst einmal auf Französisch unterhalten. Als wir dann zusammen waren, hat er natürlich meinen damals Bonner Freundeskreis kennengelernt. Und das waren vorzugsweise deutsche Studentinnen und Studenten. Also hat er mich erlebt, wie ich mit diesen Leuten eben Deutsch spreche. Und irgendwann sagte er mir frank heraus, ich zitiere auf Französisch, tu sais quoi, je te préfère en français. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht kein Französisch können, heißt das, weißt du was, ich mag dich lieber auf Französisch. Und dann sind wir dem nachgegangen und wir haben uns überlegt, woher kommt das? Und haben unterschiedliche Gründe herausgefunden. Zunächst einmal ist es der reine Klang der Sprache. Französisch hat dieses sehr helle I. Ja, c'est Paris, ils sont, also ein wirklich sehr helles I. Während im Deutschen eher zur Kirche gegangen wird und Kirschen gegessen werden. Ja, also in das tendierend übertrieben. Ja, also allein der Klang der Stimme führt dazu, dass die Stimme ein bisschen höher angesiedelt ist. Und das Zweite ist, ich habe unendlich viel mehr Humor auf Französisch. Ich bin aufgewachsen mit Wortspielen ohne Gleichen. auch heute, wenn ich mit Französisch-Kolleginnen aus Frankreich zusammenarbeite, dann sind wir eben, ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal erzählt, wir sind sehr, sehr anfällig für hysterisches Gelächter. Das berühmte Fourir. Das habe ich in der Kabine mit meinen französischen Kolleginnen viel leichter, ist viel gefährlicher als mit Deutschen. Also irgendwie habe ich mehr Humor auf Französisch, was ich sehr bedauere. Ja, oder ich komme auch mit meinen französischen Gesprächspartnern beim Dolmetschen, Delegierten, ich komme viel leichter mit denen in ein formloses, freundliches Gespräch als mit den Deutschen, die ich genauso schätze, aber die unglaublich viel ernster auch bei ihren Fachfragen und ihren fachlichen Problemen bleiben, während bei den Franzosen über kurz oder lang, wenn die Delegation an zwei Tischen sitzen, ist in 0,0 Gelächter am französischen Tisch und weiterhin ernstes Gemurmel am deutschen. Ja, das heißt, dieses, weißt du was, ich mag dich lieber auf Französisch. Ich glaube, das hat unbedingt etwas mit der Sprache, dem sprachlichen Hintergrund zu tun und eben absolut auch mit dem Wittgensteinschen Zitat, das Sie am Anfang gebracht haben.
Ja, das bringt uns ja in der Tat auf den Punkt, dass jede Sprache irgendwie mit einer eigenen Persönlichkeit einhergeht. Das ist die Sapir-Whorf-Hypothese, tangiert es auch, dass quasi die Art und Weise, wie ein Mensch denkt, durch die semantische Struktur und den Wortschatz und den kulturellen Hintergrund seiner Muttersprache beeinflusst oder bestimmt werden. Und ich denke, das ist irgendwie sehr, sehr wahr. Also Sie haben das gerade im Fall Deutsch und Französisch skizziert. Bei mir ist es im Fall Deutsch-Griechisch genauso. Auf Griechisch, das Lustige ist, wenn ich jetzt nach langer Zeit in Deutschland zum Urlaub wieder nach Griechenland gehe, ich brauche 2-3 Tage Anpassungszeit. Da stört mich irgendwie alles. Alles, was ich in Griechenland sehe oder erlebe, ist irgendwie sehr ungewohnt. Es fühlt sich an, als würde es mich irgendwie leicht aggressiv machen. Aber nach diesen 2-3 Tagen fühle ich mich wieder so wohl und so glücklich. Und ich denke mir, ah ja, das habe ich so vermisst. Und jetzt bin ich endlich wieder hier. Und es ist dieser ganze Lebensstil, es ist nicht nur die Sprache, es ist auch ein bisschen das Kulturelle in Griechenland. Wenn man sagt, ich bin um 15:30 da oder 16 Uhr, dann ist man um 17 Uhr da. Und jetzt, wie dem Podcast, war ich 10 Minuten früher da. Weil das hat auch was mit dieser deutschen Sprache und deutschen Verhalten zu tun, was auf Griechisch eher nicht so vorkommt. Und ja, Humor ist es genauso. Ich versuche immer so ein bisschen griechischen Humor beizubehalten, wenn ich unter Freunden Deutsch spreche. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was eigentlich da ist, wenn ich mit Griechen auf Griechisch spreche.
Wobei jetzt, wenn Sie sagen, diese Pünktlichkeit, ich sage oft auch den Franzosen gegenüber, dass ich mich schon auch in vielen Dingen teutonisiert habe. Und unter anderem eben in Sachen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ja, das finde ich so hilfreich im Leben, dass ich eben da auch dazu stehe, dass ich diese Werte gerne auch lebe. Und es macht mich rasend, wenn ich warten muss, ja, wenn es heißt, vorher sind wir verabredet und ich muss 20 Minuten warten, dann macht mich das rasend, weil ich dann immer sofort denke, ey, das ist meine Lebenszeit, die mir jetzt geklaut wird. Sag doch gleich, dass ich 20 Minuten länger noch was lesen kann oder was weiß ich was machen kann. Ja, und das sage ich immer, ist wirklich da bin ich teutonisch, ist halt so. In Deutschland wird man wahrscheinlich sagen preußisch. Ja, also das möchte ich eben auch nicht missen, diesen deutschen Teil der Kultur.
Ja, Überlappungen gibt es da auf jeden Fall. Johanna, wie ist es bei dir?
Ich wollte noch auf was reagieren, was Sie, Frau Seubert, vorhin gesagt hatten. Dieses, ja, was sind Sie denn jetzt, Deutsch oder Französisch? Das finde ich immer ganz interessant und ist ja auch einfach was sehr Menschliches, dass die Menschen dann auch wissen möchten, ja, wo kann ich dich denn jetzt hinstecken? Und da finde ich es aber auch immer ganz interessant, wenn die Menschen dann vielleicht auch merken oder es auch sehr schwierig finden zu verstehen, dass es vielleicht doch mehr als 2 Schubladen gibt und dass es eventuell auch einen dazwischen gibt und eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern dass es eben auch einfach Grautöne gibt. Und da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich das für mich selbst irgendwie auch sehr gut mit dem deutschen Muttersprache und Vaterland vereinen kann. Also das ist natürlich nicht bei allen so, aber bei mir passt das irgendwie ganz gut, dass ich eben auf jeden Fall mich mit der deutschen Sprache verbunden fühle und eben einfach damit aufgewachsen bin und gleichzeitig mich aber trotzdem mit Ghana als Land identifiziere und da auch viel eher einen gewissen Nationalstolz, wenn man es so nennen möchte, verspüre. Und genau, das mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten finde ich auch sehr interessant. Und bei mir ist es auch so, dass ich mich selbst auch in manchen Sprachen lieber mag als in anderen. Also auch, wie Sie gesagt haben, Frau Seubert, Sie finden sich selbst auch lustiger auf Französisch als auf Deutsch. Ich muss auch zum Beispiel sagen, dass ich meine englische Persönlichkeit nicht so gerne mag und oft das Gefühl habe, dass ich, wenn ich Englisch spreche, irgendwie ganz, ganz falsch rüberkomme. Und dann habe ich oft das Gefühl, dass ich mich auf Deutsch viel lieber mag.
Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass verschiedene Angewohnheiten mit verschiedenen Kulturen zusammenhängen. Jetzt ist die Frage, ob eben diese Angewohnheiten auch Konflikte auf den Weg stellen können. Wie Sie jetzt Frau Seubert gesagt haben, Sie stehen zu Ihrer Pünktlichkeit und zu diesen Werten. Aber werden Sie in Frankreich unter Franzosen vielleicht nicht, sag ich mal jetzt, sozial auffallend dadurch? Oder ist es für Sie kein Problem?
Also von Konflikten würde ich nicht sprechen, aber eine Stereotypisierung, die findet mit Sicherheit ab und zu mal statt. Also wenn die Franzosen mir dann freundschaftlich sagen, tu as l'esprit carré, ja, das ist kein Kompliment, ja. Das heißt, ja, Schubladendenken, also eckig denken, und wir wissen alle, der Kopf ist rund, damit eben ab und zu die Gedanken halt kreisen können und ums Eck gucken können. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie den Eindruck haben dann manchmal, oh Gott, ist die teutonisch. Aber also es ist nicht so, dass es tatsächlich mir dann zum Nachteil geraten würde. Das glaube ich nicht, auch umgekehrt nicht. Das Einzige, was ich immer wieder merke, ist, dass nach wie vor die Franzosen bilden sich einfach sehr viel über die Reinheit und Schönheit ihrer Sprache ein. Ja, das ist auch unbenommen. Es ist eine schöne Sprache. Es war jahrhundertelang die Sprache der Diplomatie, und dieses Eingebildetsein ist halt nach wie vor da. Das heißt, der deutsche Akzent, auch aufgrund der doch sehr schwierigen deutsch-französischen Geschichte, der deutsche Akzent wird nach wie vor, sagen wir mal, mehr als kritisch begutachtet. Also der deutsche Akzent, die mögen ihn nicht und lehnen ihn ab. Und man wird dann karikiert. Aber umgekehrt, die Deutschen lieben den französischen Akzent. Sie lieben ihn einfach. Den finden die so charmant. So, wenn jetzt die Franzosen mir sagen, boah, sie haben überhaupt keinen Akzent, dann finde ich das prima, dann weiß ich, ich bin anerkannt bei denen. Ich kann mir dann vielleicht beim Dolmetschen einen Fehler in Sachen Wortschatz erlauben. Ich verliere trotzdem deren Achtung oder Vertrauen nicht. Umgekehrt, wenn die Deutschen mir jetzt dann irgendwie sagen, ja, manchmal hört man bei Ihnen einen französischen Akzent raus, dann stehe ich total dazu. Total, weil ich weiß, den finden die charmant, den finden die großartig, da brauche ich nichts dran zu machen. Würden jetzt die Franzosen anfangen zu sagen, ja, sie haben da schon einen leichten deutschen Akzent, ich schwöre Ihnen, ich wäre am nächsten Tag im Sprachlabor und würde Shadowing-Übungen machen, um die Aussprache wieder drauf zu kriegen und die rein franko-französische Aussprache wieder mehr drauf zu schaffen, weil deutscher Akzent im Französischen geht gar nicht.
Das ist schon ein Konflikt. Das würde ich schon als Konflikt bezeichnen.
Ja, vielleicht in mir wäre es dann ein Konflikt, ja. Aber wie gesagt, noch haben mir die Franzosen keinen deutschen Akzent herausgehört oder vorgeworfen. Insofern hoffe ich, dass das noch einigermaßen sitzt. Aber wenn in dem Moment, wo es nicht mehr sitzt, dann tue ich was dagegen.
Wie ist es bei mir in Bezug auf Akzent?
Da kann ich was dazu sagen.
Ja,
jetzt von der Wahrnehmung her. Das ist ja das Undankbare an jetzt Bikulturellen wie Sie, Dimi, dass man wirklich auch jetzt beim Dolmetschen eben von Ihnen auch die absolut muttersprachliche Kompetenz erwartet und man völlig vergisst, dass sie ihre Muttersprache beim Dolmetschen überspringen, regelrecht überspringen. Und wenn sie dann Präpositionsfehler machen, die mir ja auch passieren, die jedem passieren, das sind einfach Versprecher, dann tendiert man dazu, bei ihnen dann sofort zu sagen, ah ja, das ist eine, das ist sprachlich bedingt, ja, oder wie können sie nur so quasi? Weil sie in der undankbaren Lage sind, wenn sie jetzt einen griechischen Akzent hätten, dann wird man sagen, ah ja, eindeutig, ja, sie sprechen ein sehr solides B, aber das tun sie ja nicht, sie sprechen ein sehr solides A, ja, und trotz alledem, wenn sie dann beim Dolmetschen dann trotz alledem eben griechisch Interferenzen haben, dann lastet man ihnen das fast mehr an als anderen, was völlig ungerecht ist, ja, und völlig unausgewogen in der Beurteilung. Also das ist wirklich frappierend, Und da muss man wirklich darauf achten, dass man sie da nicht ungerecht behandelt.
Sie meinen, ich sollte vielleicht ab sofort so sprechen auf Deutsch. Das würde vieles vereinfachen.
Wahrscheinlich, genau.
Ja.
Wer weiß. Nee, aber...
Wobei ich jetzt nicht ausmachen könnte, das klang jetzt für mich, das hätte genauso gut ein italienischer oder ein russischer Akzent sein können.
Oh nein. dann muss ich noch mehr das verdeutlichen, dass ich aus Elava komme.
Ja, genau. Üben Sie das.
Ja, wie Sie sagen, auf Deutsch fällt es nicht auf, dass ich, also für jemanden, der mich nicht kennt, der mich zum ersten Mal quasi kennenlernt, der weiß wahrscheinlich nicht, dass ich kein Deutscher bin und dass meine Familie nicht aus Deutschland kommt. Das hört man einfach nicht raus. Das hört man erst raus, wenn ich ein paar Sätze spreche und dann einen kleinen Fehler mache, der nicht so ganz, den Muttersprache zumindest nicht machen würden. Auf Griechisch habe ich auch keinen Akzent. Allerdings finde ich, auf Griechisch ist es so, da ich halt immer auf deutschen Schulen ging, ist mein akademischer Sprachgebrauch nicht so ausgeprägt wie auf Deutsch. Also ich kann sehr locker Hausarbeiten auf Deutsch schreiben, auf Griechisch würde ich das mit sehr viel mehr Aufwand tun.
Ja, aber das würde sich natürlich geben, auch nach einer Weile. Also ich weiß ja auch, dass Sie eben die große Hoffnung hatten, dass der MAKD Griechisch nach wie vor angeboten wird. Da hätten Sie mit Sicherheit locker flockig in kurzer Zeit hätten Sie Ihr Griechisch auf das Niveau gebracht, was dann eben das sämtliche Konferenzregister beinhaltet. Da bin ich mir sicher. Und ja, eben vergleichsweise mit ganz wenig sprachlichem Aufwand.
Ja, dadurch, dass das Griechisch für mich so eine familiäre Position einnimmt, wäre das auf jeden Fall etwas, was ich hätte üben müssen. Aber geschafft hätte ich das wahrscheinlich schon. Ja, es ist traurig, aber...
Dann hätten Sie sich nicht wundern dürfen, Dimi, wenn Sie von Ihren Familienmitgliedern irgendwann mal in Griechenland gehört hätten, Mensch, was klingst du hochgestochen? Weil die auf einmal, dass ihr Griechisch, das dann auf einmal ganz andere Register beinhaltet hätte, hätten wahrscheinlich ihr familiäres Umfeld auf einmal als befremdlich wahrgenommen.
Ja, Oh. Und Johanna, hast du irgendwelche Konflikte oder irgendwelche Gegensätzlichkeiten, die mit Englisch, Englisch, Deutsch und Garn da entstehen? Oder?
Also die Muttersprache von meinem Vater heißt Gar. Also es gibt in Ghana ganz viele unterschiedliche Sprachen und seine Sprache ist Gar. Konflikte würde ich nicht sagen, also auch bei Gewohnheiten fällt mir eigentlich nur manchmal, wenn ich in anderen Ländern bin, auf, dass ich, also in manchen Situationen fällt mir dann auf, wie deutsch ich bin und Angewohnheiten, die jetzt typisch für Ghana wären, wüsste ich nicht, wurde mir auch noch nie von jemandem gesagt, aber... Vielleicht traut sich auch keiner.
Du hast aber vorhin von Essen gesprochen. Was ist denn so typisch ghanesische Küche, die du immer noch...
Zum Beispiel auch viel Maniok, ganz viel mit Mais, Maismehl und so weiter. Es wird sehr viel Hähnchen gegessen, sehr viel Reis, genau. Und ja, aber auch sonst an Gewohnheiten war mir noch eingefallen, dass ich mal auf einer Party war, wo tatsächlich nur Schwarze waren und ich. Und da wurde mir zum Beispiel gesagt, ich würde sehr deutsch tanzen. Und das war auch nicht positiv gemeint. und gleichzeitig ist das ja aber auch nichts Schlimmes. Also es ist ja eigentlich eher was Lustiges, dass das den Menschen dann auch auffällt. Und ich dachte noch, bei dem, was Sie gesagt hatten, Frau Solbert, zu dem, dass Sie sich anerkannt gefühlt haben, ist mir auch eingefallen, dass einmal in Germersheim ein Student auf mich zugekommen ist, dessen Muttersprache nicht Deutsch war und der mich gefragt hat, ob Deutsch meine Muttersprache wäre und ob ich ihm sagen könnte, ob der Satz korrekt ist. Und in dem Moment war ich auch selbst überrascht, wie anerkannt ich mich in dem Moment gefühlt habe, weil ist eben mal nicht dieses typische, ach so, ja, aber sind Sie denn wirklich deutsch und wo kommen Sie denn wirklich her und so weiter war, sondern eben dieses, dass eben auch natürlich besonders in Germersheim die Sprache eben einfach im Vordergrund stand und dass diesen Studenten in dem Moment eben wirklich nur interessiert hat, dass es eben meine Muttersprache ist.
Aber ist das nicht faszinierend, auch dass diese Bikulturalität sogar bis in die Körpersprache wirklich und Körperhaltung einfließt? Das erinnert mich auch an eine Situation. Ich war mal vor vielen Jahren für 3 Monate in China und war in einer Ausländergemeinschaft untergebracht. Also es war an der Uni, es war ein Uni-Campus und die Ausländergemeinschaft war auch sehr bunt zusammengewürfelt. Und eine junge Australierin hat sich darauf spezialisiert, die unterschiedlichen Nationalitäten der Menschen an ihren Bewegungen abzulesen. Und das ist ihr auch gelungen. Ihr hat ein unglaubliches Beobachtungsvermögen gehabt und hat mir dann irgendwann mal vorgemacht, guck mal, so bewegen wir uns Australier, und schlackerte dann so ein bisschen mit allen Gliedmaßen durch die Gegend. Dann hat sie gesagt, während ihr Deutschen, ihr lauft so und so, und hat das dann auch wirklich auf das i-Tüpfelchen genau wirklich zustande gebracht, dass ich in dieser Körperhaltung und in dem Bewegungsablauf tatsächlich auch manche Muster erkannt habe. Das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Also dem bin ich auch dann nie nachgegangen, ob es da wohl auch Untersuchungen gibt. Ja, über nonverbale Kommunikation gibt es ja viel, aber über non- und paraverbale Bikulturalität oder so, da habe ich noch nie was recherchiert. Also das wäre mal interessant, ob es da tatsächlich auch Untersuchungen dazu gibt.
Darüber habe ich auch nie gedacht, um ehrlich zu sein, ob meine Körpersprache auf Griechisch anders ist als auf Deutsch. Bestimmt.
Man weiß es ja auch vom Gestikulieren her, ja, dass da gibt es ja auch Stereotypen und Karikaturen genug, wie dann der Standard-Italiener mit den Händen spricht. Und ja, da ist schon allein eben in der Gestik ist auf jeden Fall was dran. Ich könnte mir vorstellen, auch in der Mimik, denken Sie mal, wenn Sie amerikanische Filme und Serien gucken, da wird ja das Gesicht immer in alle Richtungen verzogen, um nur A zu sagen. ich weiß, ich karikiere und stereotypisiere viel jetzt, ja, aber die Amerikaner haben bei der Sprechweise, gerade auch amerikanische Frauen, ja eine unglaublich bewegte Mimik, da wo die Deutschen immer Pokerface haben. Grundsätzlich. So, da, wenn wir also schon bei Gestik und Mimik sowas feststellen, ist wahrscheinlich auch der gesamte Bewegungsapparat mit tangiert. Und beim Tanzen ist es ja eindeutig auch so, wie uns Johanna eben geschildert hat.
In der Tat.
Ja. Ganz neue Dimensionen der Multikulturalität.
Ich frage mich, ob genau diese Bikulturalität, wie Sie sie genannt haben, also erstens, hat uns das nur Vorteile verschafft? Ist das der einzige Grund, warum wir uns alle hier in Germersheim getroffen haben? Oder hat es auch verschiedene Sachen in unserem Leben bis jetzt verkompliziert, dass wir eben nicht so 100% die Norm, jetzt stereotypisch wieder ausgedrückt, aber in diesem Sinne, dass wir nicht vielleicht eben so sind wie alle anderen, und ob das vielleicht auch Sachen schwieriger gemacht hat für uns? Johanna, wie siehst du das?
Also für mich persönlich kann ich sagen, dass mir wirklich nichts einfällt, wo es mir das eben irgendwie schwerer gemacht hätte, und dass es eben auf jeden Fall eine Bereicherung ist und natürlich auch in der Schule, in der Uni geholfen hat, aber eben natürlich auch darüber hinaus, also dass man eben allgemein die Kommunikation ganz anders wahrnimmt und eben die Welt auch einfach aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Also dass einem das eben einfach schon so in die Wiege gelegt wird. Und ich weiß aber, dass es, also ich habe es bei einigen Kommilitonen erlebt, dass es gerade beim Dolmetschen, ich weiß nicht, beim Übersetzen wahrscheinlich nicht so sehr, auch schwierig sein konnte, wenn sie eben wirklich zweisprachig aufgewachsen sind. Also das war bei mir ja nicht so, aber bei denjenigen, die wirklich von Geburt an beide Sprachen gelernt haben, ist es häufiger aufgefallen im Unterricht, dass sie dann diesen Codewechsel nicht so gut hinbekommen haben oder nicht so automatisch wie andere, die beide Sprachen getrennt voneinander gelernt haben. Aber gleichzeitig hat man natürlich trotzdem, was den Wortschatz angeht, einen unglaublichen Vorteil.
Das ist ja auch Gegenstand der Bilingualismusforschung, dass eben manche halt tatsächlich diese zwei Sprachspuren nicht getrennt halten können, was ihnen dann auch eben eher zum Nachteil gereicht beim Dolmetschen. Das habe ich jetzt auch im Laufe meiner Uni-Laufbahn schon auch verschiedentlich festgestellt. Bei manchen, die es dann auch wirklich rein beim Dolmetschen schwerer haben oder eben auch dann mehr Interferenzen haben, dass sie einfach dann viel mehr die Sprachen vermischen. Ich selbst jetzt für mich kann nur auch ebenso klar wie Johanna auch sagen, null Nachteil, nur Vorteile im Sinne der Öffnung, der Leichtigkeit, auch weitere Sprachen zu lernen. Und gerade jetzt auch beim Dolmetschen oder beim Übersetzen, ich brauche mir wenigstens keine Gedanken über Grammatik zu machen. Ich kann mich aufs Fachliche konzentrieren. Ich kann mich auf meinen Fachwortschatz konzentrieren. Ich muss genauso wie alle anderen zuschauen, dass ich mein Monitoring hinkriege und meine Sätze auch richtig zu Ende mache und dass das Ende meines Satzes auch zum Anfang passt. Aber ich muss nicht zusätzlich noch sehr viel Grammatik abprüfen bei der Transferleistung. Und das ist sehr hilfreich. Das führt dazu, glaube ich, dass ich eben dann beim Dolmetschen in einer Sequenz weniger angestrengt bin als andere, die noch sehr viel mehr aktives, kognitives in den Sprachtransferprozess reinlegen müssen. Ja, und also deswegen wäre das jetzt für mich ein ganz klarer Vorteil und eben diese Zweisprachigkeit, die dazu führt, dass meine Kunden sofort auch Vertrauen haben, wenn sie hören oder lesen, was ich geschrieben oder gesagt habe, dann haben sie den Eindruck, ja, das stimmt. Also da muss ich zumindest jetzt nicht groß nachprüfen. Da sind jetzt keine großen Syntaxfehler und Ähnliches drin. Was natürlich auch als vertrauensbildende Maßnahme schon auch sehr praktisch ist.
Ja, ich sehe bei mir auch die Vorteile. Es trägt auf jeden Fall zu meiner Extrovertiertheit und zu meiner Offenheit bei. Allerdings würde ich sagen, ich kann zum Beispiel nicht mit Sicherheit sagen, wo jetzt mein Zuhause ist. Also in Deutschland habe ich so, ich habe so einen halben Dimi, der nicht so 100% reinpasst. Und in Deutschland, in Griechenland ist es genauso. Es gibt wieder so einen halben Dimi, der nicht so ganz reinpasst. Und das sehen die anderen auch. Weil für die Griechen, wenn ich dort bin, ich werde als der Deutsche bezeichnet. Und hier werde ich als der Grieche bezeichnet. Und das ist, das macht manchmal eben die Sachen doch schwerer, als sie hätten sein können. Ja.
Auch das spricht man ja vielen Bilingualen und Bikulturellen auch zu. Also das ist auch so ein, auch zum Teil ein Stereotyp, so diese Zerrissenheit. Ja, halb hier, halb dort. Ja klar, man kann dann das halbe Jahr hier und das halbe Jahr dort leben. Aber man kann es auch anders sagen und einfach sagen, ja, ich fühle mich in beiden Ländern einfach wohl und ich fühle mich in beiden Ländern zu Hause. Aber diese Entwurzelung, die verspüre ich zwar auch, aber vielleicht, weil meine Eltern eben auch, als ich schon längst in Deutschland war, waren meine Eltern noch in Frankreich und als sie dann auf Frankreich verlassen haben, dann hat es mir ja mein damaliges Zuhause genommen. Da, wo meine Eltern anschließend gelebt haben, habe ich nie gelebt. Und ich bin dann im Laufe meines Studiums auch viel umgezogen, bin jetzt seit viel mehr Jahren in Karlsruhe ansässig, als ich jemals zuvor woanders gelebt habe. Aber verwurzelt fühle ich mich hier nicht. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja gut, und wo gehen Sie denn später dann mal hin, wenn Sie in Rente gehen oder aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden, wo lassen Sie sich denn irgendwann mal nieder? Dann muss ich sagen, keine Ahnung. Wahrscheinlich da, wo meine besten Freunde sind. Ich werde in deren Nähe ziehen. Das mag ein Ort sein, an dem ich selbst nie gelebt habe. Aber wo ich weiß, dass ich dann in einem schönen Umfeld sein werde und vor allen Dingen eben sozial angedockt sein werde. Aber meine Wurzeln könnte ich Ihnen auch jetzt im Moment nicht sagen, wo sie sind.
Ja, die Menschen sind wichtig, mit denen man sich gut versteht, bei denen man sich wohlfühlt. Dort ist es zu Hause. Das sehe ich auch mittlerweile so.
Ja, und ich leide auch nicht darunter, dass ich sagen kann, ich weiß nicht, wo meine Wurzeln sind. Das ist kein Verlustgefühl oder ja, ich trauere da nicht. Aber ich stelle fest, wenn man mir jetzt sagen würde, Sabine, du musst dich jetzt entscheiden, wohin mit dir. Ja, geografisch könnte ich es nicht entscheiden.
Ich auch nicht. Ja, schwierig.
Ja, aber interessante Gemeinsamkeiten.
Und das wird ja, wie Sie sagen, das wird irgendwas sein, womit man nicht so richtig fertig wird. Das begleitet einem einfach durchs Leben und das ist immer da. Und man muss halt seinen Weg finden. Und wenn halt der Anker die Menschen sind, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Ja, Johanna, Selbstwahrnehmung gegen Fremdwahrnehmung, das war so ein bisschen dein Thema. Andere Anekdoten, Alltagserfahrungen. Fällt dir da noch was? Auch vielleicht in einer Kindheit ein?
Ja, also ich muss sagen, ich könnte ganz viele Geschichten erzählen, wie bestimmt die meisten, die in Germersheim irgendwas zu tun haben. also ja, wirklich beim Arzt, auf der Damentoilette, im Fitnessstudio, also letztendlich überall, wo man Menschen begegnet. Aber auch tatsächlich recht oft, wenn ich nicht in Deutschland bin, wo dann natürlich auch viel eher die Frage aufkommt, woher kommst du, weil die Person eben schon alleine merkt, dass das eben einfach nicht meine Muttersprache ist und dass ich offensichtlich nicht in diesem Land zu Hause bin. Aber ich muss bei dem Thema auf jeden Fall auch immer an Geschichten von meinen Eltern denken, also bei meinem Vater ist es zum Beispiel so, dass er in ganz vielen Situationen auch nochmal ganz anders behandelt wird als zum Beispiel mein Bruder und ich. Das ist schade, aber es ist eben wirklich eine Tatsache. Oder bei meiner Mutter sind es dann eben eher so Sachen, dass als wir noch Kinder waren, wenn sie dann eben gerade mit uns unterwegs war und mein Vater nicht dabei war, dass auf den ersten Blick wir eben ihr auch einfach gar nicht ähnlich sahen und vielleicht die Leute sich dann schon mal eher gefragt haben, wie ist da eigentlich gerade die Verbindung? Also zum Beispiel hat sie mal erzählt, dass sie im Zug war auf dem Weg in die Schweiz, als mein Bruder noch ganz klein war und dann war da ein anderer Mann, ein Deutscher, der wohl ganz lange mit meinem Bruder gespielt hat und auch total nett war, also eigentlich total positiv. Und dann hat er aber dann wohl, also es war eine recht lange Zugfahrt und dann nach ein paar Stunden hat er sie dann wohl gefragt, ja, wo haben Sie den denn her? Und an sich natürlich eine total positive Erfahrung. Er war ganz fasziniert von meinem Bruder und hat gerne mit ihm gespielt und gleichzeitig dann aber irgendwie eine Frage, auf die man dann natürlich auch erstmal gar keine Antwort weiß. Also natürlich weiß man die Antwort, aber es ist dann eben oft schwierig, damit umzugehen. Und dann erst bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei solchen Fragen in die Richtung dann oft auch erstmal so überrascht bin und manchmal auch so schockiert, dass ich dann manchmal gar nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Und im Nachhinein denke ich dann oft, ich hätte so gerne gekontert, aber in dem Moment geht es dann manchmal gar nicht, weil ich so verblüfft bin.
Beziehungsweise von ihrer Mutter, muss man dann sagen, wird eine gehörige Portion Selbstbewusstsein dann auch erwartet, dass sie einfach dann sagt, ta, selbst gemacht. Ja, das wäre die einzig logische Antwort gewesen auf diese Frage, wo haben Sie die denn hier? Oder den, es war Ihr Bruder, ne? Wo haben Sie den denn hier?
Genau, also da muss man natürlich auch sagen, ist jetzt natürlich auch schon wieder über 20 Jahre her, also vielleicht hat sich ja auch ein bisschen was verbessert bei dem ganzen Thema. Ja, aber als sie mir die Geschichte erzählt hat, habe ich auch gedacht, ja, was soll sie denn sagen? Ich habe ihn gemacht. Also ja, was soll man sonst sagen?
Die resultierende Frage ist jetzt eigentlich, kann man überhaupt irgendwas tun, um seine eigene Fremdwahrnehmung zu verändern? Oder kann man die Leute dazu bringen, dass man nicht so eben in Dichotomien denkt? Ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber wie kann man die Leute dazu bringen, dass man nicht so gesehen wird oder dass sie nicht sowas fragen?
Ich verstehe, was du meinst. Also, ich denke manchmal so, alleine dadurch, dass dieser Mensch ja dann gerade mir begegnet ist und mir diese Frage gestellt hat, trägt ja vielleicht schon dazu bei, dass der Mensch dann beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr ganz so überrascht ist, dass er durch dieses Erlebnis dann schon gemerkt hat, okay, vielleicht gibt es noch auch einen dazwischen und vielleicht ist das gar nicht alles so kompliziert und unerklärlich, wie ich dachte. Aber ich weiß auch nicht, ob man das wirklich unbedingt als was Negatives ansehen muss. Und irgendwo ist es ja auch einfach was Natürliches. Also in Ghana zum Beispiel werde ich auf jeden Fall auch als fremd wahrgenommen und finde es dabei irgendwie dann auch, also es fühlt sich für mich immer viel richtiger an als in Deutschland, weil ich in Ghana ja auch wirklich fremd bin und ich bin eben nicht dort aufgewachsen. Aber da war es zum Beispiel auch mal so, dass ich auf dem Markt war und natürlich auf dem Markt auch die Situation, alle möchten einem was verkaufen. Aber in dem Moment war es auch so, dass alle, wirklich alle gerufen haben, Obroni, Obroni. Und dann habe ich meine Tante gefragt, was bedeutet das? Und sie hat gesagt, es das heißt weiße Frau. Und das ist dann eben auch wieder dieses, in Ghana wurde ich eben als weiß wahrgenommen, aber das ist ja auch nicht unbedingt was Schlimmes. Das ist ja nicht unbedingt falsch. Es ist eben einfach nur die Wahrnehmung der Menschen und ich weiß nicht, ob man das unbedingt ändern muss.
Ich glaube, dass sich da im Laufe der letzten Jahre aber auch viel getan hat, so die bewusste Wahrnehmung, auch in Sachen Gender-Diversifizierung, dass man einfach mit dem Schubladendenken nicht mehr weiterkommt. Das gehört, also ich glaube, die Wahrnehmung der Bikulturalität jetzt auch sprachlich oder von Nationalitäten her, das gehört eigentlich auch in den Gesamtkomplex hinein. Da gibt es auch schon viel Literatur dazu über, ja, die Wahrnehmung auch, also nicht nur wie viele Stereotypen auch in uns selber sind, sondern auch wie rassistisch zum Teil die Sprache auch geprägt ist. Das nächste Buch, das ich in Angriff nehmen werde, ist von Lilian Thuram, der von vielen nur als Fußballer bekannt ist, aber der hat ein Buch geschrieben, das heißt La Pensée Blanche und im Untertitel eben, also ja, weißes Denken und im Untertitel Man wird nicht weiß geboren, man wird es. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber das gehört zu diesem ganzen jetzt entstandenen Kanon auch der bewussten Wahrnehmung von unbewusstem Rassismus. Und eine Freundin von mir, die auch in einem bikulturellen Haushalt lebt, sie ist mit einem Kameruner verheiratet, hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, Sabine, wie viel absolut unbewusst die Menschen ausstrahlen an, du gehörst nicht zu uns, ihrer Tochter gegenüber. Als die Tochter, die in Togo glücklich und zufrieden war, nach Deutschland kam und dort in den Kindergarten eingeschult wurde, hat es nicht lange gedauert. Da fing die Tochter an, abends sich unglaublich gründlich die Arme zu waschen, weil sie sagte, ich will, dass die Haut weiß wird. Und daraufhin hat die Mutter dann angefangen, sich da Gedanken zu machen, sich einzulesen und hat so Dinge festgestellt wie, suchen Sie mal nach einem Kinderbuch, in dem die Heldin, nach einem deutschen Kinderbuch, europäischen, westlichen Kinderbuch, wo die Heldin schwarz wäre, ein schwarzes Mädchen wäre. Suchen Sie mal nach der schwarzen Prinzessin. Ja, und warum wird jetzt die große Diskussion geführt, Kinderbücher umzuschreiben, weil nicht mehr politisch korrekt und ja, Pippi Langstrumpf, Negerkönig und diese Stichworte haben wir jetzt alle im Kopf. Aber ich glaube, dass sich da wirklich etwas tut oder getan hat im Laufe der letzten 10 Jahre, aber eben auch mit dem entsprechenden, mit den Gegenspielern derjenigen, die wieder Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit predigen. Und ja, da schlägt das Pendel in absolut die andere Richtung aus. Also man kann nur dranbleiben und seine Bikulturalität finde ich nur so offen und ehrlich und unbefangen wie möglich leben, einfach leben, um eben den anderen Menschen klarzumachen, ja, das ist so und es ist gut so.
Das ist ein sehr guter Ratschlag. Wir sind schon knapp an der Stunde. Ich würde euch beiden eine kurze Abschlussfrage stellen, bevor wir zu den QQs dann letztendlich kommen. Und zwar, Frau Seubert, jetzt erstmal, als zum Beispiel in der Fußball-WM Frankreich gegen Deutschland gespielt hat, welches Team haben Sie da unterstützt?
Das Bessere.
die diplomatische Antwort, ja. Ja, bei mir, Griechenland gegen Deutschland, das war ganz klar, dass Deutschland jedes Mal gewinnen würde. Das war gar keine Frage, aber so von meinem Sentiment heraus war ich schon so ein bisschen, boah, wenn jetzt Griechenland Deutschland schlagen würde, das wäre ja so eine Sensation. Das hätte ich mir auch gerne irgendwann mal angeschaut, aber.
Ich ergänze aber die Antwort. Ich habe bei Freunden in Deutschland mal ein WM-Finale Frankreich gegen Italien. Welches war das denn? Frankreich gegen Italien, egal, ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war da, wo der Zinedine Zidane dann auch seinen Kopfstoß da, muss es 98 gewesen sein.
2006?
Egal. Oder 2006? Ja, ja. Ist logischer. 2006, Frankreich gegen Italien. Diese deutschen Freunde sind unglaublich gerne in Italien, lieben Italien, die italienische Küche, die haben also voll und ganz das italienische Team unterstützt und gejubelt und gemacht und getan. Und ich saß dabei und war regelrecht beleidigt. Und als dann Italien auch noch gewonnen hat, ich bin aufgesprungen und gefahren, weil die sich so gefreut haben. Und ich fand das einfach bodenlos, dass sie so taktlos mir gegenüber waren. Denn es war völlig klar, dass ich liebe auch Italien und die italienische Küche. Und ich bin gerne dort und ich lerne auch furchtbar gerne Italienisch. Aber da war ich doch ganz eindeutig für Frankreich und dass die so gnadenlos Italien jubelten und so wenig Mitgefühl dann für mich hatten, fand ich ganz furchtbar. Ja, also soweit dazu. Da hat dann doch mein Herz mehr für Frankreich geschlagen und da ist jetzt meine Antwort, da habe ich nicht gesagt, einfach möge der Bessere gewinnen. Wenn ich mit mir konsequent gewesen wäre, hätte ich jetzt einfach auch sagen müssen, ja, möge der Bessere gewinnen und wenn es dann Italien ist, ist es ja. Aber dass mir gegenüber Frankreich so niedergemacht worden ist, in deren Jubel, habe ich nicht toleriert.
Ich kann das so gut verstehen. Ja, Johanna, bei dir, wenn Deutschland gegen Ghana in der WM spielen würde?
Auf jeden Fall Ghana. Ich muss aber doch noch ganz kurz was ergänzen zu dem, was Frau Seubert davor noch gesagt hat.
Ja, klar.
Ich finde das auch sehr wichtig alles und sehr gut, dass so viele Dinge, die schon so lange unbewusst passieren, sich jetzt auch bewusst gemacht werden. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es bei manchen Diskursen trotzdem jetzt auch eine negative Richtung annimmt. Also ich habe das Gefühl, dass manchmal der Ansatz ist, Menschen, sagen wir jetzt einfach mal in Deutschland, die nicht weiß sind, wird immer wieder bewusst gemacht, dass sie nicht weiß sind. Das stimmt. Aber ich finde, der Ansatz ist teilweise zu sagen, wir machen jetzt Weißen auch immer wieder bewusst, dass sie weiß sind. Und das finde ich schwierig. Also zum Beispiel gab es vor kurzem eine Jugendliche, die interviewt wurde zur Pandemie. Und dann hat sie gesagt, was sie am schlimmsten findet, ist, dass sie im Moment nicht feiern gehen kann. Und dafür wurde sie sehr stark kritisiert und finde ich auch okay, dass man das inhaltlich kritisiert. Und gleichzeitig wurde sie aber auch ganz viel als weiße, verwöhnte Bitch bezeichnet. Und das finde ich dann unglaublich schwierig, weil da ja eben wieder passiert, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt wird. Oder eben auch die Diskussion jetzt vor kurzem, dürfen Menschen nur, wenn sie eine gewisse Hautfarbe haben, über Rassismus diskutieren? Und das finde ich auch wirklich gefährlich, dann zu sagen, Weiße dürfen das nicht. Und habe das Gefühl, dass man dadurch das Problem auf jeden Fall nicht lösen wird.
Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Dieses dann auf Gedeih und Verderb Political Correctness, das dann eben auch völlig ins andere Extrem ausschlägt, so quasi, ja.
Das können wir gerne, Johanna, irgendwann mal angehen.
Ich muss unbedingt noch loswerden, das, was ich vorhin sagte, dass ich beim Dolmetschen mir vielleicht weniger Gedanken über Grammatik mache und Syntax und überhaupt. Umso grenzenloser ist meine Bewunderung für alle Kolleginnen und Kollegen, die unglaublich gut in ihre B-Sprache arbeiten. Und das muss ich wirklich sagen. Ich kann ja nichts dafür, dass es mir in die Wiege gelegt worden ist. Diejenigen, die sich das mit Fleiß erarbeitet haben, denen gilt meine volle und ganze Hochachtung.
Oh ja. Es ist überhaupt nicht einfach, eine Fremdsprache zu lernen. Es ist schwieriger, eine Fremdsprache zu lernen, als seine zwei Muttersprachen voneinander zu trennen. Okay, dann gehen wir mal zu den traditionellen QQs über. Ich frage zuerst Johanna und dann eine sehr ähnliche Frage, direkt im Anschluss Frau Seubert. Also, Johanna, bist du bereit?
Ja.
Machst du lieber simultan oder konsekutiv?
Simultan.
Frau Seubert, unterrichten Sie lieber simultan oder konsekutiv Dolmetschen?
Beides gleich gern.
Okay. Auch eine Frage an beide. Tequila oder Gin? Johanna.
Gin.
Frau Seubert?
Gin.
Da muss ich mich entschieden gegen Sie beide stellen. Ich würde Tequila jedes Mal nehmen. Tequila ist das Beste.
Ich glaube, schon ewig lang keine Tequila mehr getrunken. Ich wüsste, glaube ich, im Moment gar nicht mehr, wie Tequila schmeckt. Bildungslücke.
Obwohl ja Ihr ehemaliger mexikanischer Freund wahrscheinlich recht viel Tequila getrunken hat.
Dimi, das ist schon viele Jahre her.
Und ebenfalls die letzte Frage an beide. Hund oder Katze?
Hund.
Ein Hund und zwei Katzen.
Das ist hier Bikulturalität par excellence. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Johanna Ju und Frau Seubert sich die Zeit genommen haben, heute hier teilzunehmen. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Das war sehr informativ. Das hat gut getan, darüber zu sprechen. Auch für mich fand ich das jetzt. Ich hoffe, das geht euch, Ihnen genauso. Das war die erste Folge in den Semesterferien. Den FTSKs wird es nicht so regelmäßig in den Semesterferien geben wie während der Vorlesungszeit. Vielen Dank euch auch, angenehme Semesterferien, und wir bleiben hier auf jeden Fall in Kontakt.
Tschüss, schöne vorlesungsfreie Zeit auch von mir, allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Podcasterinnen und Podcastern. Es war ein schönes Thema, es waren schöne Fragen, gute Fragen, die Sie sich überlegt hatten. Hat Spaß gemacht mit Ihnen.
Vielen Dank.
Ja, fand ich auch. Und vielen Dank, Demi.
Immer eine Freude. In diesem Sinne, ciao.